Genau, die Anita hat das eben schon angekündigt. Sie hat das so schön gesagt, der erste Teil der Vision, den haben wir schon. Bei einer Vision ist ja immer so, es ist etwas, wo man hin möchte. Ja, dieses Freiheit finden haben wir jetzt die letzten Wochen in der Predigt. Jürgen, kannst du den nochmal kurz runterstellen? Ein bisschen? So. Haben wir in der Predigt behandelt. Und das ist ja kein Schlusspunkt, wo wir sagen, ja, das haben wir jetzt abgehakt. So, das war es jetzt, sondern es ist ja ein Startpunkt eigentlich, selber aktiv zu werden und zu sagen, okay. Ja, gut. Ja, nee, ist gut. Ich nehme das Kreuz mal wieder sichtbar. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Freiheit finden, abgeschlossen haben in dem Sinne, abgehakt, wir haben das alles, sondern Vision heißt ja, dass es weitergeht. Ja, dass wir das weiter drüber nachdenken, wo sind Punkte bei uns, weiter drüber beten und einfach zu schauen, okay, wenn mal wieder was auftaucht, zu wissen, ah, darum ging's, Freiheit finden. Jetzt machen wir, nach Hause kommen, ist der zweite Punkt unserer Vision. Kannst du das mal anmachen, Micha? Ja, nochmal kurz die Vision im Überblick. Es hat sich ein wenig geändert. Freiheit finden, haben wir in den letzten 5, 6 Wochen uns mit beschäftigt. Was heißt das? Wir haben gesehen, wie Menschen Jesus begegnen und frei werden. Jetzt wollen wir uns anschauen, nach Hause kommen. Was heißt das, nach Hause kommen? Anita hat das eben schon eingeleitet im Ganzen. Was kommen uns für Erinnerungen, für Gerüche? Was ist da, wenn wir an nach Hause kommen denken? Und es klang schon an, auch in den Rückmeldungen, sie dieses Jahr nach Hause kommen. Wenn es nicht positiv war, ist es dann ein Zuhause gewesen. Wie auch immer. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Na, das sind die anderen Punkte. Persönlichkeit entfalten, die Welt verändern. Das schauen wir uns im nächsten Jahr noch ein bisschen genauer an. Nach Hause kommen. Definition, Zuhause, Ort, an dem das Herz wohnt. Der allerschönste Ort auf der ganzen Welt. Einfach ein paar Impressionen jetzt mal, Gedankenanregungen für euch zum Mitdenken, zum auf euch wirken lassen. Ein Ort zu haben, an dem man sich fallen lassen kann, ist ein Zuhause. Ein Teil von etwas Wunderbarem zu sein und geliebt zu werden, ist eine Familie. Beides zu haben, ist großes Glück. Liebe ist Liebe, ich liebe es wirklich sehr, zu Hause zu sein, wo ich mich voll und ganz entspannen kann, nur von meinen Liebsten umgeben. Glück bedeutet, nach Hause zu kommen und zu wissen, dass eine Fellnase auf dich wartet, um dich zu begrüßen. Ja, auch Tiere können eine gewisse Art von Zuhause sein. Es muss nicht unbedingt ein Ort sein. Es können auch Menschen sein oder andere Lebewesen. Zuhause ist Geborgenheit spüren, die Welt für eine Weile vergessen, einfach mal Blödsinn machen, die Füße hochlegen und so zu sein, wie man ist. Wo man entspannt im Schlafanzug auf der Couch unter einer Wolldecke liegt, eine Tasse Kakao oder Tee trinkt, uns einen erwärmt und man darf so sein, wie man ist. Oma, was ist Liebe, wenn zu Hause kein Ort mehr ist, sondern eine Person? Ja, es kann ein Ort sein, es können Personen sein. Es können Erinnerungen sein auch. Endlich zu Hause bist und wieder du selbst sein kannst. Im Krümelmonster-Anzug, die Katze genießt es einfach. Ich würde einfach jetzt, ich hatte geplant, auch nochmal so eine Fragerunde zu machen, würde das aber abkürzen, weil ihr ja schon viel gesagt habt heute. Und weil es ja vieles auch, oder weil ich gemerkt habe, ihr habt es ja wirklich auch schon verstanden. Wir wollen es noch mal kurz angucken, sein zu dürfen, wie man ist. Gute Erinnerungen und Erlebnisse zu haben. Ja, auch Erinnerungen und Erlebnisse können ein Zuhause sein. Als Anita gesagt hat, jetzt geht wieder aus der Tür raus, habe ich gedacht, ja, aber das, was außerhalb der Tür ist, gehört eigentlich auch zu dem Zuhause, was ich in Erinnerung habe. Ja, der Garten, das Drumherum, der Weg zum Sportplatz und so weiter. Menschen, die für dich wichtig sind. Ein Ort, wo man vieles gelernt hat und auch Schönes erlebt hat. das Gefühl hatte, du bist angenommen. Ein gewisser Schutz, du wirst versorgt und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Entweder weil die Eltern vielleicht auf dich aufpassen oder weil es einfach, es gibt gar keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und bei diesem Ganzen, es klang ja schon bei Anita an, ist es so, dass keiner von uns, sowohl in der Kindheit, als auch vielleicht, wenn wir selber Eltern sind gerade, perfekt ist. Es ist immer irgendwie gebrochen. Es gibt nie das Perfekte. Es war immer alles toll und das Zuhause war immer alles super. Und jetzt mache ich auch als Eltern, machen wir alles super und das ist alles perfekt. Sondern was wir Menschen erleben, ist immer etwas, was auch gebrochen ist und gefärbt ist von negativen Erinnerungen, von Schmerz vielleicht, von Angst, die wir erlebt haben. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt heute den Start machen, zu einer Reise, einfach mal zu schauen, zu Hause, was ist das? Gibt es so einen Ort für mich? Kann ich das unter Menschen erleben? Kann ich das bei Gott erleben? Und ich möchte euch einladen, auf diese Reise mitzugehen, einfach mal zu schauen, okay, reinzuhören, was ist mein Zuhause oder was wünsche ich mir, was ist da für eine Sehnsucht in mir? Ich denke, jeder Mensch, wir alle haben eine Sehnsucht, irgendwo zu Hause zu sein. Und das Ganze, was wir gerade so ein bisschen lustig auch gelesen haben, Raum zur Entfaltung zu haben, Wärme zu erleben, angenommen zu sein, dass diese Sehnsucht da ist. Und es ist eng verknüpft, diese Predigtreihe mit der Geschichte aus Lukas 15, wo es um Zuhause geht. Und das Problem bei dieser ganzen Sache ist, kam mir in der Vorbereitung so, wir wissen ja eigentlich schon alles, oder? Wir wissen ja als Christen, wenn wir jetzt hören, ah, okay, es geht um Zachäus, ja, kenne ich schon, so wie letzte Woche, die Geschichte kennt man ja schon. Ja, unser Problem ist nur oft, dass es im Kopf ist, ja, wir kennen die Geschichte und wir wissen einiges, aber es ist nur im Kopf und nicht ins Herz gerutscht. Es ist nicht wirklich unsers. Und ich bin gespannt auf diese Reise, die wir zusammen machen, ob wir das schaffen, ob ihr euch darauf einlasst, ob ich mich darauf einlasse, ich sage das auch zu mir, dass es wirklich uns und mich im Herzen berührt. Denn eine Immunisierungsstrategie, die wir haben gegen Gottes Reden, gegen Gottes Wort ist, das kenne ich eh schon. Ja, ich höre, worum es geht, also das weiß ich sowieso schon. Und dann schalten wir ab. Und dann verpassen wir vielleicht, wo Gott zu uns reden möchte, wo Gott uns ansprechen möchte. Ich habe mich mit dieser Geschichte länger beschäftigt und habe gemerkt, dass sie ganz viel zu mir Neues auch geredet hat. Dass ich ganz viel Neues gelernt habe, was ich vorher noch nie gesehen habe. Genau, das brauchen wir auch gleich noch. Wer eine Bibel dabei hat oder das auf dem Smartphone hat, kann gerne mitlesen. Lukas 15, ab Vers 11. Ab Vers 11. Ja, und Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und der Vater teilte das Hab und Gut unter die Brüder auf. Ja, ich hoffe, dass das, was ich vorher gesagt habe, nicht gleich jetzt eingetreten ist bei euch. Ein Vater hatte zwei Söhne. Ah, klapp, kenne ich schon. Und dass er vielleicht die Klappe doch nochmal wieder aufmacht. Genau, wir sehen, in diesem Gleichnis steht der Vater für Gott, der jüngere Sohn für die Zöllner und Sünder, die da auch versammelt sind. Und der ältere Sohn, den wir heute uns noch nicht anschauen, steht für die Pharisäer. Und wir sehen, erster Punkt, der jüngere Sohn bricht auf in die Freiheit. Aufbruch in die Freiheit. Ja, es war damals völlig unüblich und total respektlos, dass der Sohn gesagt hat, ich will mein Erbe schon vorher ausgezahlt bekommen. Ja, eigentlich war die Geschichte damit schon zu Ende, indem der Vater sagt, vergiss es, du bist nicht mehr mein Sohn, ab die Post. Das wäre normal gewesen damals in der Kultur. Eine völlige Respektlosigkeit. Der Sohn sagt, ich will es selber machen, ich will alles selber gestalten. Ich gehe meinen Weg, ich brauche die Kohle. Und wir sehen, der Vater, der lässt ihn frei. Ja, wenn wir jetzt sagen, Gott ist in dem Bild der Vater, Gott lässt uns frei, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch nicht gut sind für uns. Er packt alles zusammen und wir lesen, er zieht in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil sehr verschwenderisch durch. Ja, wir wissen nicht genau, wie lange das gedauert hat. Vielleicht 2 Jahre, vielleicht 5 Jahre. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie er das gemacht hat. Aber dieses, ich will das selbst machen, ich ziehe das durch, das klappt ganz gut. Ich möchte euch das mal verdeutlichen auf einer kleinen Grafik, wo wir uns mal diese Kurve ein bisschen anschauen im Laufe der Geschichte, wie die sich entwickelt. Ja, wir machen hier mal den Startpunkt. Wie nennen wir den? Ah, ihr seid noch dabei. Beim Vater. So, und dann geht's los. Also der Sohn, ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen Angst gehabt hat zu fragen vielleicht. Oder nicht wusste, wie reagiert der Vater. Deswegen geht's mal ein bisschen bergab. Ja, er fragt. Gib mir mein Geld und dann kriegt er es und wir sehen, wie die Kurve rapide ansteigt. Sein Glück ist riesig. Ja, so wie er sich das vorgestellt hat, so macht das jetzt auch. Er zieht in ein fernes Land, er lebt so, wie er will, er braucht nicht arbeiten, er kann sich mal richtig was leisten, mal richtig was gönnen. Und dann sehen wir aber die Kurve, ja, ich nenne es mal Glück, alles super. Und dann kriegt die Kurve so einen Scheitel. Und er merkt, weglaufen ist auch keine Lösung. Ja, wir lesen das in den Versen 14, 15 und 16. Und als er sein ganzes Geld verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und er hatte großen Hunger. Er ging hinaus, hängte sich an einen Bürger des Landes. Der schickte ihn auf den Acker, um die Säue zu hüten. Ja, es Absturz hier. Aber hier ist das Geld zu Ende. So, und dann denkt er, okay, schaffe ich schon, schaffe ich immer noch. Ja? Es geht zwar schon bergab, aber es ist überhaupt kein Problem, er schafft das noch. Er schafft irgendwie schon dann noch eine Lösung und kriegt dann noch einen Ausweg. So, und dann muss er sich Arbeit suchen, um nicht zu verhungern und wird Knecht. Ja, dort steht, er klebte sich an einen Bürger des Landes, er machte sich abhängig von einem Menschen. Einfach um nicht zu sterben, um zu überleben. Und vielleicht hat er gedacht, ach, jetzt kann es nicht schlimmer werden, oder? Kann es noch schlimmer werden? Säue hüten. Ja, die waren damals die Tiere, die am schlimmsten waren für die Juden. Allein der Kontakt irgendwie mit den Tieren hat die unrein gemacht. Und das war schon echt ziemlich weit unten. Kannst du noch weiter runtergehen? Was kann noch kommen? Genau, er will das Schweinefutter essen. Und selbst da kann es noch schlimmer kommen. Selbst das wird ihm verwehrt. Ja, das heißt, er ist ganz unten angekommen und steht wirklich davor, entweder ich sterbe jetzt, das nächste ist, ich bin tot. Da ist kein Ausweg mehr da eigentlich. Ja, er hat sein Leben im Prinzip an die Wand gefahren. Obwohl er einen Vater hat, lebt er als Waisenkind. Und sein Lebensentwurf, den er sich so zurechtgelegt hatte, wo er dachte, das ist es, ist total gescheitert. Ja, es funktioniert überhaupt nicht. Was passiert dann? Ganz unten. Wisst ihr das? Genau, Vers 17. Bevor er sich an daheim erinnert, passiert noch was. Er bereut. Ja, das ist richtig. Er ging in sich, steht da. Ja, offensichtlich hat er bisher nur im Außen gelebt. Kohle, kaufen, Freunde, Party. Er hat nur im Außen gelebt und nicht geschaut, was ist eigentlich im Innen. Ja, ich finde diesen Satz, hat mich sehr berührt, er ging in sich. Und dann erinnert er sich auch, als er in sich geht, was sieht er da? Er sieht einmal, das war eine Sackgasse, irgendwie habe ich das nicht hingekriegt, alleine. Ich komme vor Hunger um. Und er erinnert sich, ganz fern, da war doch mal was. Da war doch irgendwo, war doch ein Zuhause. Vers 17, da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ja, er merkt, stopp, so geht's nicht weiter und erinnert sich an seinen Vater. Die Knechte, selbst die Knechte, die bezahlt werden, haben Brot im Überfluss. Die müssen nicht hungern. Und er sagt auch nicht, die kriegen ganz viel Geld von meinem Vater, sondern Brot ist etwas, was jemand für dich backt. Ja, da macht sich jemand Gedanken um dich, macht sich vielleicht Sorgen und backt dir ein Brot. Und daran erinnert er sich. Er ist alleine, hat Hunger, ist fast am Sterben, hat seine Selbstachtung verloren, hat alles verloren, ist ein Niemand mehr und erinnert sich, da gibt es ja einen Vater, mein Vater, der backt selbst für seine Knechte, guckt er, dass genug Brot da ist. Er macht sich Sorgen um sie und kümmert sich um sie. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ja, ich habe ja am Anfang gesagt, Kopf, Herz und so weiter. Ich möchte dich fragen, wie tief im Herzen du weißt, dass du bei Gott ein Zuhause hast, wo jemand da ist, der Brot für dich backt, der sich wirklich um dich sorgt und wirklich um dich kümmert. Wie tief im Herzen weißt du das? Ja, ich habe in der Vorbereitung oft gedacht, mir geht es oft so. Und ich denke, vielen von uns, wir sind oft in diesem Bereich, wo wir irgendwie glücklich werden, sind und so weiter und sind gar nicht in der Notwendigkeit vielleicht, diesen Vater zu suchen, der sich wirklich um uns kümmert und sorgt. Und ich kämpfe damit wirklich, vieles im Kopf einfach zu wissen. Und frage mich halt, wie erreicht es mein Herz oder wie erreicht es unser Herz wirklich? Dass wir das merken und wirklich spüren. Dort gibt es einen Vater, der es wirklich gut mit uns meint. Der sich um uns sorgt und der ein Brot für dich backt. Und wir sehen, Nachdem er ging in sich, geht es langsam bergauf. Ja, ich würde es jetzt mal Hoffnung nennen. Aber auch gemischt noch mit Angst. Ja, vielleicht, sondern ich habe keine Ahnung, wie der Vater reagiert. Ich habe ihn wirklich enttäuscht. Und dann sehen wir, dass er eine Entscheidung trifft und sagt, ich will wieder zurückgehen. Ja, ich will es wenigstens nochmal versuchen. Vielleicht darf ich wenigstens für ihn arbeiten. Dann darf ich da wohnen und habe genug zu essen. Ich will gar nicht wieder als Sohn irgendwie da auftauchen, sondern wirklich nur, um zu überleben. Und er trifft diese Entscheidung, ich will wieder zu meinem Vater gehen. Und dann sehen wir, er machte sich auf. In Vers 20. Er machte sich auf. Also er hat das auch gemacht. Er hat nicht nur gesagt, ja, ich habe das vor vielleicht und ja, gucken wir mal. Sondern seine Not war so groß, dass er das gemacht hat auch. Ja, vielleicht geht es dann noch ein bisschen bergauf. Entscheidung. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo stehst du auf der Flipchart? Wir können ja mal die umdrehen und dann mit den Klebepunkten wieder mal schauen, wie es aussieht. Ja, ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit, einfach mal zu überlegen, die Geschichte durchzugehen und zu überlegen, wo stehst du? Ja, genug Geld, alles gut, glücklich und so weiter. Oder abwärts? Nee, läuft doch nicht alles so. Irgendwie habe ich mir anders vorgestellt. Weiß ich nicht ganz genau, wo das hinführt. Oder ganz unten, wo du sagst, nee, ich gehe eigentlich gar nicht mehr weiter. Entweder das Nächste, was ist, ich sterbe oder ich mache mich auf. Und suche, ja, dieses, er ging in sich, hat ganz viel von Ehrlichkeit. Ich werde ehrlich vor mir selbst und ich werde ehrlich vor Gott. Und ich sage Gott das und suche einfach den Weg zurück zum Vater. Ich gebe euch einfach ein paar Sekunden, halbe Minute Zeit, wo ihr nachdenken könnt, wo ihr euch einordnen könnt. Und dann kommen wir zum Schluss danach. Egal, wo du stehst auf dem Ganzen, von jedem Punkt gibt es die Möglichkeit, zum Vater zurückzugehen. Ja, es gibt auch von diesem Punkt, wo wir vielleicht nicht unbedingt das brauchen, gibt es auch die Möglichkeit, zu Gott zu gehen und zum Vater zurückzugehen. Ich möchte zwei Verse lesen aus 2. Korinther 1. Dort schreibt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Ja, Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. So ist unser Vater, den wir haben. Und wir werden uns in den nächsten Wochen einfach auf die Reise machen, da weiterzuschauen, wie geht die Geschichte weiter? Wie ist Gott? Ja, im Zentrum unserer Vision ist Gott kennenlernen. Dass wir uns anschauen, wie ist Gott? Und wie, ja, gibt es ein Zuhause? Ja, Jesus sagt in Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe schon mal voraus und bereite euch eine Stätte, sagt er zu seinen Jüngern. Aber gibt es auch ein Zuhause für dich und ein Zuhause für mich beim Vater? Und ich lade euch ein, mit auf diese Reise zu gehen in den nächsten Wochen. Einfach zu schauen. Also jetzt nächste Woche predigt Konstanze. Dann ist Guido dran, dann bin ich. Also so ganz gemischt. Einfach zu schauen, diesen Vater wirklich kennenzulernen. Und dass es von unserem Kopf ins Herz rutscht. Das wünsche ich mir einfach. Weil ich glaube, wenn wir diesen Vater gefunden haben, wenn wir wirklich zu Hause angekommen sind und wirklich wissen, dass er für uns ein Brot backt, dass da jemand ist, der sich um uns kümmert und das Realität wird für uns, dann ist das ein ganz anderer Lebensstil, das ist ein ganz anderes Beziehung zu Jesus, wirklich das zu erleben, einen Raum zur Entfaltung zu haben und wirklich dieses Zuhause ankommen. Ich möchte, dass ihr das mitnehmt, einfach mal zu überlegen, in dieser Geschichte, wo stehe ich, wo ordne ich mich ein? Und dass wir dann in der kommenden Woche da an dieser Stelle weitermachen. Amen.